Was die Berliner Nationalgalerie an Kunst des 20. Jahrhunderts so alles besitzt, das wird sich erst wirklich enthüllen, wenn das dafür vorgesehene Museum für die Kunst der Moderne neben der neuen Nationalgalerie fertig ist. Derzeit im Mieshörner Rohbau ist nicht genug Platz, drum kann die umfangreiche Sammlung einstweilen nur in Häppchen vorgestellt werden. Jetzt sind die Jahre 1945 bis 2000 an der Reihe, ein Zeitraum, in dem die doppelt und gänzlich verschiedenen gesammelt haben in Ost und West. Es war ja die Zeit der deutschen Teilung, eine Nationalgalerie in Ost, eine in West. Ungeteilt unsere Kunstkritikerin Silke Hennig. Silke, ich grüße dich herzlich.
Ja, hallo.
Zerreißprobe. Kunst zwischen Politik und Gesellschaft, so heißt die Ausstellung jetzt. Die ist ab Samstag zu sehen, bis zum nicht nur nächsten Jahr, sondern übernächsten Jahr. Ganz auf Gegensätze, Silke, aufgebaut oder nach welchen Gesichtspunkten ist hier zusammengestellt worden?
Naja, man betritt die Ausstellung schon durch einen Saal, in dem die beiden großen Bewegungen der Kunst der Nachkriegszeit sich gegenüberstehen, also die gegenständliche und die ungegenständliche Kunst, die damals ja auch ideologisch vollständig vereinnahmt wurden. Die Abstraktion, auch in Abkehr von der Kunst im Nationalsozialismus als Kunstform der Freiheit, der freien westlichen Welt auf der einen Seite mit Werken von Willy Baumeister, von Mark Rothko, einem Mobile von Alexander Calder, das einen wirklich tollen Schatten wirft, bis hin zu der gerade erst wiederentdeckten ungarisch-französischen Künstlerin Judith Reigl. Und auf der anderen Seite, ja, sozialistischer Realismus, eine Büste des Bergmanns Franz Franek vom Bildhauer Fritz Krämer etwa. Aber auch mittendrin eine zergliederte Liegende von Picasso, der hüben wie drüben seine Spuren hinterließ. Beispielsweise auch bei der Österreicherin Maria Lasnik, deren Schweinchenrosa patriotische Familie von 1963 direkt daneben hängt und die sich ebenfalls eben nicht in diese Abstraktion versus Figuration Schublade fügt. Und damit deutet sich dann auch schon an, worauf die Ausstellung eigentlich aus ist, nämlich nicht Gegensätze aufzuzeigen, sondern Grenzübertretungen und Verbindungen.
Grenzübertretungen, Verbindungen, da hast du sicher Beispiele für.
Ja, also ich finde, am erstaunlichsten sind vielleicht die Spuren der westlichen Pop-Art, die die Ausstellung in Werken von zum Beispiel Willi Sitte ausmacht, selbst oder gerade in einem Propagandabild wie dem monumentalen Leuna 1969, in dem die Modernisierung in diesem Chemiewerk kurzgeschlossen wird mit einer strahlenden Kleinfamilie mit Mitteln, die eine gewisse Pop-Ästhetik aufweisen, obwohl man könnte da auch sagen, das Bild verdankt doch allerhand dem Futurismus der 1910er Jahre. Aber daneben hängt noch ein anderes Gemälde vom russischen Maler Juri Koroljow von 1982, das wirklich Pop-inspiriert ist. Also eine Gruppe von Kosmonauten sieht man da in strahlend weißen Raumanzügen, deutlich figurbetonter übrigens als die unförmigen US-Astronauten. Alles strahlt an diesem Bild, die Kosmonauten selbst, das Licht, in das sie getaucht sind. Das sind richtige Posterboys, also keine verbissenen sozialistischen Helden, sondern sehr lässige Typen. Und wenn wir schon bei Männlichkeit sind, interessant ist auch, was die Ausstellung so an Parallelen feministischer Kunst in Ost und West zutage fördert.
Feministische Kunst doch aber in meiner Erinnerung erst ganz, ganz spät in der DDR, oder?
Ja, ganz, ganz spät, beziehungsweise ganz, ganz im Untergrund. Also wenn man zum Beispiel an die Selbstinszenierung denkt, die Cornelia Schleime mit der Kamera festgehalten hat, wie sie sich selbst wie so ein Paket verschnürt oder eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt hat. Aber das wurde natürlich nicht für die Nationalgalerie Ost angekauft. Um gerade Arbeiten von Künstlerinnen zeigen zu können, sind zum Teil jetzt auch mit der Option auf Erwerb auch eben eine ganze Reihe Leihgaben in dieser Ausstellung vertreten. Beispielsweise von Ewa Partum, einer polnischen Künstlerin, die Anfang der 80er Jahre gegen die Nichtgleichberechtigung protestiert, indem sie sich nackt vor den Regierungssitz in Warschau stellt oder vor ein Brautpaar, das gerade aus dem Standesamt kommt. Wurde natürlich alles zensiert, diese Arbeiten. Aber jetzt ist es ein wichtiger Puzzlestein zusammen mit den gefilmten Performances anderer Künstlerinnen wie Marina Abramović, Yoko Ono oder Walli Export, der Österreicherin, entsteht da ein sehr deutliches Bild davon, wie radikal diese Frauen ihren eigenen Körper eingesetzt haben, um sich gegen die Einengungen zu wehren, denen sie gesellschaftlich, politisch, künstlerisch ausgesetzt waren, in Ost wie in West.
Du hast Silke jetzt zwar ein paar sehr bekannte, ja berühmte Namen genannt, aber mein Eindruck ist, bitte korrigier mich, wenn der falsch ist, dass die Ausstellung doch eher auf unbekannte Facetten als auf die großen Meisterwerke setzt.
Ja, ich würde schon sagen, also das Bemühen war eher ein Gewebe herzustellen, ja, eben diese Verbindungen. Das heißt nicht, dass nicht auch einige ikonische Werke gezeigt werden, so wie Barnett Newmans Who's Afraid of Red, Yellow and Blue, das ja durch die Attacke seiner Zeit im Zusammenhang mit der Kampagne in der Boulevardpresse rund um den vermeintlich skandalös teuren Erwerb des Bildes buchstäblich seine eigene Zerreißprobe erlebt hat. Das wurde ja also massiv beschädigt. Diese Geschichte wird hier zwar gar nicht erzählt, aber ich finde, insgesamt werden die thematisch organisierten Räume, ja, da geht es darum, wie unter dem Einfluss der Massenfertigung auch in der Kunst Serialität und industrielle Fertigungsverfahren einziehen. Und sehr klug stellt man da immer wieder auch so kleine gesellschaftliche und politische Querverweise her, also Infotafeln, wo etwa für die Jahre 1960 bis 83 die Fernsehtestbilder in Ost und West abgebildet sind mit ihrem Farbspektrum. Oder der Ungar Ernő Rubik mit seinem Zauberwürfel Anfang der 1980er Jahre. Ja, jeder hatte damals dann plötzlich so ein Ding, jedenfalls in der Bundesrepublik. Und dann dreht man sich rum und steht Bildern gegenüber wie Josef Albers Hommage an das Quadrat oder einem Streifenbild von Bridget Riley. Also Bilder, die wie von einer Maschine gemalt erscheinen und ein bestimmtes Prinzip durchexerzieren. Also da werden Werke und Entstehungszeit auf wirklich sehr augenfällige Art in Beziehung gesetzt, ohne dass das überstrapaziert wirken würde.
Was du sagst, klingt für mich so, als wäre das ein tolles Bildungserlebnis, als wäre es ein sinnliches Erlebnis. Also von dir eine uneingeschränkte Empfehlung, Silke?
Ja, vielleicht eine Einschränkung würde ich machen. Der Bogen, den diese Ausstellung schlägt, mit mehr als einem halben Jahrhundert, der ist eigentlich zu groß. Ja? Zumal sich da in der Kunst doch derartig viel abgespielt hat. Und man ahnt, dass das kuratorische Team sehr viel weglassen musste, weil der Platz einfach nicht reicht. Also so gesehen ist es dann vielleicht doch ein Appetit haben für das künftige Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts, wo dann endlich dauerhaft mehr gezeigt werden kann.
Silke, dir herzlichen Dank. Ein Appetit happen. Du hast uns hungrig gemacht. Ab Samstag bis Ende September 2025 zu besuchen die Ausstellung Zerreißprobe Kunst zwischen Politik und Gesellschaft in Berlin in der neuen Nationalgalerie. Besprochen, vorgestellt, eingeordnet hier bei uns auf RBB Kultur von unserer Kunstexpertin Silke Hennig. Können Sie natürlich weiterempfehlen, das Gespräch mit Silke? Finden Sie als Audio auf rbbkultur.de.